Gemeinde, Teil 2, ich habe es eben schon gesagt, ich sage es nochmal für die, die vielleicht eine Aufnahme auf YouTube sehen und nur die Predigt. Ich war ja vor ein paar Monaten schon mal hier und habe über das Thema Anbetung geredet und da haben wir ein bisschen Grundlagen gelegt. Was ist das eigentlich? Ja, es ist mehr als einfach nur Lieder singen, es ist mehr als einfach nur eine Gefühlshaltung, es ist eine Lebenshaltung und eine Lebensbewegung zu Gott hin, als Gemeinde und als Einzelner. Wir haben verschiedene Bilder uns angeschaut, der Weg zur Quelle und zum Brunnen. Und ich finde es super, dass ihr im Keller sogar einen Brunnen habt, über dem euer Haus gebaut ist, weil das erinnert uns immer an diese Geschichte, wo Jesus mit der Frau am Brunnen darüber redet, was eigentlich wahre Anbetung ist. Und dass wahre Anbetung uns zu dieser Quelle des Lebens hinführt, wo wir mit Jesus zusammenkommen und er in unser Leben hineinreden und wirken kann. Und wir haben uns Anbetung als ein Weg der Umkehr zu Gott angeschaut, dass wir uns zu den wahren Göttern, von den falschen Göttern des Alltags zum wahren Gott des Lebens hinwenden. Und wir haben in den Tempel geschaut, wie dort auch die Anbetung angelegt war als ein Weg in die Gegenwart Gottes, so von draußen nach drinnen, durch die verschiedenen Tore und Höfe, um uns klarzumachen, Anbetung hat eine Richtung. Anbetung ist nicht einfach nur ein wild herumbeten. Anbetung ist nicht nur einfach da sein und etwas machen, sondern Anbetung soll uns in Bewegung setzen in die Begegnung mit Gott. Und deswegen habe ich gedacht, heute Teil 2, wenn man heutzutage fahren will oder irgendwo ein Ziel erreichen will, dann muss man erstens wissen, was das Ziel ist. Das haben wir auch letztes Mal ein bisschen besprochen, aber auch, wie sind denn jetzt die Richtungen? Und da gibt's, früher gab es einen Kompass, heute gibt es das Navi. Ja, und ich habe also hier noch auf meinem PowerPoint noch das schöne alte Bild von der Windrose, ja, das man heute nicht mehr so kennt. Früher habe ich auch gerne über das Thema einen Kompass für die Anbetung, einen Kompass, und dann habe ich jetzt gedacht, nee, das kennt ja eigentlich keiner mehr. Deswegen heißt es jetzt ein Navi für eine gesunde Balance. Also, was ist eigentlich unsere Richtung in der Anbetung? Und die erste Frage ist ja, haben wir überhaupt eine Richtung? Geht etwas vorwärts bei uns in der Anbetung? Oder ist es eher sowas wie ein Stillstand? Irgendwie immer dasselbe. Jeden Sonntag sind wir da, wir machen irgendwas. Vielleicht, ja, wir haben mal das ein oder andere neue Lied, vielleicht auch neue Musik, aber irgendwie ist alles schon mal da gewesen. Kennen wir. Ja? Been there, done that, bought the T-Shirt, sagt man im Englischen. Da war ich schon, das habe ich schon gemacht. Ich habe mir sogar das T-Shirt gekauft. Ja? Können wir noch etwas Neues erleben in der Anbetung? Finden wir noch zu neuen Räumen und Wegen und zu neuen Begegnungen mit Gott in der Anbetung? Oder wiederholen wir nur unsere fromme Routine? Das ist ja die Gefahr. Gerade dann, wenn wir eine Form gefunden haben, dann sagen wir, das machen wir jetzt die nächsten Jahre so. Und deswegen meine Frage, in welche Richtung gehen wir eigentlich? Was ist eigentlich unser Ziel? Was wollen wir? Außer, dass wir natürlich Gott begegnen wollen. Zur Orientierung habe ich, wie gesagt, diese Windrose mitgebracht. Das war früher auf den Segelschiffen das, was heute das Navi ist. Ja, es zeigt so Norden, Süden, Westen, Osten. Und Windrichtung passt ja eigentlich auch ganz gut, wenn man in die Bibel guckt. Ja, weil in der Bibel ist der Wind ein Bild für den Geist Gottes, der uns vorantreibt. Also früher, wo man Segelschiffe hatte, brauchte man den Wind, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Und man musste einen Kompass haben, um den Kurs zu korrigieren. Wenn man allzu lange in die falsche Richtung geht, dann landet man nicht bei dem Ziel, wo man hin will. Deswegen ist so ein Kompass oder ein Navi sehr wichtig. Und in der Bibel ist der Wind ein Bild für Gottes Geist, der uns voranträgt. Also wenn wir sagen, die Gemeinde ist sowas wie das Segelschiff und es braucht eine Richtung, dann brauchen wir erstmal Gottes Geist, um uns voranzubringen. Ich lese mal vor aus Römer 8, die Verse 26 bis 27. Gottes Geist als Hilfe und Orientierung. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Also Gottes Geist ist auf einen Sinn gerichtet, auf eine Richtung ausgerichtet. Wir wissen oft gar nicht, was wir beten sollen, also müssen wir uns von Gottes Geist leiten können. Worauf also ist der Sinn des Geistes gerichtet? Ich schlage vor, vier Richtungen, die so etwas sind wie vier Grundwerte in der Anbetung. Ja, und ich glaube, dass es am Ende gut ist, dass wir diese verschiedenen Richtungen und Werte auch bei uns vertreten haben für eine gesunde Balance. Also, fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist so, man nordet einen Kompass meistens so auf den Nordpol aus. Ja, von da aus wird dann alles andere definiert. Der Norden ist mal hier die Wahrheit. Ja, die Wahrheit. Es geht in der Anbetung natürlich um die Wahrheit. Wir wollen uns hineinbewegen in die Wahrheit. Jesus hat das mit der Frau am Brunnen besprochen. Wer Gott anbeten will, der muss ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich habe letztes Mal gesagt, Wahrheit, das heißt einmal die Wahrheit über Gott. Wir wollen mit dem, was wir im Gebet tun, wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen und Gottesdienst feiern, wollen wir uns ausrichten auf den wahren Gott und auch darüber nachdenken, was unterscheidet ihn denn von den falschen Göttern. Wir wollen etwas lernen über diesen Gott, wir wollen etwas aussprechen über diesen Gott. Wir haben gerade das Lied gesungen, du bist heilig. Das sagt etwas über Gott. Da muss man ein bisschen recherchieren, was das bedeutet. Ja, wir haben auch noch ein paar andere Sachen gesungen. Also indem wir davon singen und sagen und beten, wer Gott ist, sprechen wir ganz viel Wahrheit aus. Und das ist wichtig. Jesus hat das angekündigt in seinem letzten Gespräch mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl, Johannes 16. Da sagte, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der heißt sogar Geist der Wahrheit, wenn er kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Also die Richtung ist vorgegeben. Gottes Geist, das ist Johannes 4, 24. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und nochmal aus der Abschiedsrede Jesu, Johannes 15, 26, wenn aber der Tröster kommen wird, ein anderes Wort für den Heiligen Geist, wenn der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde, vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Also wir hoffen, dass in unserer Anbetung nicht nur wir Wahrheit über Gott aussprechen, sondern dass Gott uns selber leitet durch seinen Geist in die Wahrheit. Also Anbetung ist keine Einbahnstraße, sondern Gott wirkt da hinein und richtet uns neu aus auf diese Wahrheit. Und dann nochmal aus dem Römer Kapitel 8, was ich eben schon gelesen habe, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also auch eine Wahrheit über uns. Wir lernen, dass wir seine Kinder sind. Haben wir auch gerade gesungen, fällt jetzt gerade der Liedtext nicht mehr ein. Also Anbetung hat ganz viel mit Wahrheit zu tun. Die Wahrheit über Gott, er ist unser Schöpfer, er ist unser Vater, er hat uns gerettet, er hat uns zu seinen Kindern gemacht und dann eben die Wahrheit über uns. Also wir sind Sünder, wir sind Kinder, schön, beides gilt und es reimt sich sogar. Ja, und es ist gut, dass wir diese Wahrheiten über uns erkennen. Wir sind bedürftig. Wir brauchen Gott, wir so. Und Anbetung heißt, diese Wahrheiten gemeinsam auszusprechen. Lieder helfen dabei, das zu tun, weil man sie so schön zusammen singen kann. Ja, aber wir haben es auch mal ausprobiert gerade, man kann das auch jeder für sich mit eigenen Worten tun. Wir können auch Gebete aus der Bibel zusammen aussprechen. Also es muss nicht nur Musik sein. Und wenn wir diese Wahrheiten aussprechen, dann sinken sie auch in unser Herz hinein und sie verändern uns. Sie verändern unsere Haltung zu uns selbst, unsere Haltung zu Gott. Und deswegen ist eine der Kompass- oder Navi-Fragen, ist unsere Anbetung geprägt von Wahrheit? Kommen darin die wichtigen Wahrheiten über Gott und über uns vor? Oder geht es uns nur um ein schönes Gefühl? Oder um schöne Musik? Das war aber ein schöner Klang heute. Das ist auch schön, ich mag das, wenn es schön klingt. Aber die Frage ist, kommt die Wahrheit? Leitet unsere Anbetung uns in die Wahrheit? Jemand hat mal gesagt, zeige mir deine Lobpreislieder und ich zeige dir die Theologie deiner Gemeinde. Ja? Das, was wir wirklich von Herzen glauben, können wir besser an unseren Liedern ablesen, als an den Predigten, die hier gehalten werden. Da können die verschiedenen Prediger und Predigerinnen alles Mögliche erzählen. Das ist in einem Jahr meistens wieder vergessen. Das war sehr denkwürdig. Aber die Lieder, die kommen ja dauernd wieder. Die prägen viel mehr, was wir glauben. Also, Wahrheit ist wichtig. Aber jetzt kommt noch ein zweiter Weg, Wert dazu. Und ihr seht, dass das liegt so ein bisschen gegenüber. Ja? Und das ist Liebe. Jetzt will ich nicht sagen, dass Liebe das Gegenteil von Wahrheit ist, aber Liebe ist natürlich eher ein Beziehungsbegriff. Ja? Bei Wahrheiten geht es um Inhalte, bei der Liebe geht es eher sozusagen um eine Beziehung zwischen uns und Gott. Ich lese nochmal vor, auch aus Römer 8, ein anderer Teil. Die der Geist Gottes vorantreibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht den Geist von Sklaven empfangen, so dass ihr euch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist von Kindern empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Also unsere Anbetung soll auch von dieser kindlichen Liebe zu Gott geprägt sein und der Dankbarkeit über Gottes Liebe zu uns. Und das ist mehr als nur abstrakte Wahrheiten zu bekennen. Ja, also wir haben das letztes Mal, glaube ich, kurz angesprochen, der neutestamentliche Begriff für Anbetung ist Proskyneo. Proskyneo, das ist so eine Haltung, wenn man in einen Raum kommt und sich vor einem König niederwirft auf den Boden. Und dann haben wir gesehen, in der Bibel ist aber oft so, wenn sich jemand niederwirft vor dem König, dann steht der König auf und nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Das macht auch der Vater beim verlorenen Sohn. Ja? Der rennt auf seinen Sohn zu, der Sohn wirft sich da vor ihm nieder und der Vater nimmt ihn in die Arme und küsst ihn. Und da sehen wir, dass der sagt ja gar nicht so viel. Ja? Sondern es ist diese Annahme, es ist diese Liebe. Und ich glaube, das ist auch wichtig, diese Frage, führt uns unsere Anbetung denn in diese liebenden Arme des Vaters? Oder sprechen wir nur Wahrheiten über Gott aus, ohne dass wir wirklich in Beziehung zu ihm kommen? Deswegen stehen die beiden ein bisschen gegenüber. Ja? Also man kann ja ganz viel Wahres sagen über Gott und trotzdem ist da kein bisschen Liebe. Ja? Oder man tut sich schwer mit der Liebe. Meine eigene Geschichte ist es. Ich bin zum Glauben gekommen, so als Teenager, und ich fand Jesus toll. Ich fand seine Predigten toll. Ich dachte, wir sollen so leben wie Jesus, Jesus nachfolgen. Fand ich alles großartig. Die Lieder, die wir im Jugendkreis gesungen haben, ja, irgendwie von sei ein lebendiger Fisch über, man sagt, er war ein Gammler und ne, folge Jesus. Alles Mögliche waren immer so, yeah, alles für Jesus. Und dann kam ich als Student dann in eine Gemeinde, die war ein bisschen anders geprägt. Da gab es diese Anbetungslieder und dann hat man dann gesungen, ich lieb dich, Herr. Ne? Und dann stand ich da und habe plötzlich gemerkt, wie fremd mir das ist. Ich habe diese Worte, diese Lieder gar nicht über meine Lippen gekriegt. Das habe ich in den 10 Jahren, die ich da mittlerweile Christ war, habe ich das nie gesungen. Ich liebe dich. Es war gar nicht meine Gebetssprache. Ich habe auch, wenn ich in einem Gebetskreis war, ich hätte nie gesagt, Jesus, ich liebe dich. Da hätte ich gedacht, die gucken mich jetzt alle komisch an. Ja? Jesus, du bist toll und ne, Jesus, wir wollen dir folgen. Das finde ich gut, aber Liebe, nicht so. Ja? Das musste ich erst entdecken und entpacken und zu sagen, aber Gott möchte das doch. Das wichtigste Gebot im Alten Testament an das Volk Israel war, der Herr ist unser Gott, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und Jesus hat auch gesagt, das ist das höchste Gebot. Wow, ja, also neulich hat mal jemand auf einer Konferenz gesagt, ich war der Konferenzübersetzer und dann sagt er auf Englisch, ja, und ich musste das dann übersetzen und habe es gar nicht hingekriegt, weil ich an zu heulen gefangen habe. Ne? Und ich glaube, es war sogar ein Luther-Zitat, aber gut, es war, er sagte dann, wenn es so ist, dass das höchste Gebot ist, dass wir Gott lieben sollen, dann ist die größte Sünde, wenn wir ihn nicht lieben. Wow, das habe ich erst mal sacken lassen. Ich dachte immer, man kann ganz, ganz viel falsch machen und Böses tun und so. Ne? Aber nein, wenn das höchste Gebot ist, dann ist das die größte Sünde, wenn wir ihn nicht lieben oder nicht lieben können. Und dann sollten wir uns da verändern lassen. Manchmal kann man ja gar nicht lieben. Es ist ja auch persönlichkeitsabhängig. Ich habe diese Windrose übrigens ein bisschen abgeguckt für die, die sich auskennen, bei einem großen Psychologen des letzten Jahrhunderts, Fritz Riemann. Der hat auch so einen Kompass entworfen von unseren, so wie wir als Menschen gestrickt sind. Und es gibt ja so Leute, die lieben es, die Wahrheit zu sagen. Ja? Und die sind immer so, es muss alles schön in Ordnung sein und alles richtig sein und so. Und die sind dann sehr ängstlich, wenn es zu emotional wird und wenn es mir zu nahe kommt. Und Hauptsache, es ist richtig, aber bitte nicht zu nah. Und dann gibt es andere, die sind mehr so ganz am anderen Ende. Die sagen, ach, mir ist egal, ob es richtig oder falsch und so. Hauptsache, ich bin angenommen und Hauptsache, du magst mich und ich bin Teil einer Gemeinschaft. Dann ist mir auch egal, was da an Richtigem und an Falschem gesagt wird. Ja, und da sehen wir, dass es auch ein bisschen um eine Balance geht. Beides ist wichtig. Aber wir sind mit unserer Persönlichkeit manchmal mehr auf der einen oder mehr auf der anderen Seite. Also, man muss auch Liebe lernen. Man muss auch Liebe annehmen können von Gott. Fällt ja auch manchen schwer. Wenn man so ein Typ ist, der mehr Leute auf Abstand hält, dann fällt einem das ja auch schwer, Liebe von Gott anzunehmen. Wahrheit schon. Liebe, So, eine dritte Richtung. Ich habe sie mal benannt mit Kraft. Kraft. Erleben wir oder strecken wir uns aus in unserer Anbetung nach der Kraft Gottes. Ja, manchen ist ja die Wahrheit ein bisschen zu abstrakt und die Liebe ein bisschen zu schwammig. Ja? Und das sind so Leute, die mögen die Power. Die mögen, wenn es laut ist und wenn richtig was passiert und wenn sich was bewegt und wenn die Erde bebt. Ja? Ich habe jetzt gesehen vorne in euren Ankündigungen, es gibt einen Gebetskreis, der heißt Hour of Power. Ja, das ist so, yeah, die Kraft Gottes. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Wert. Auch da ist es so, manche wünschen sich das total und die freuen sich, wenn die Kraft Gottes wirkt und wenn es powervoll zugeht und wenn die Musik Power ausstrahlt. Und andere, die werden da ganz ängstlich. Die fühlen sich überfahren. Ja? Die sagen, Hilfe, da zwingt mich jemand. Ja? Ich fühle mich unfrei. Also auch da, das ist persönlichkeitsabhängig. Aber gut, bleiben wir erstmal auf der Seite. Die Kraft Gottes, in der Anbetung Gottes liegt Kraft. Kraft, unser Leben zu verändern. Da, wo wir Gott anbeten, da werden Dinge freigesetzt, die wir selber nicht bewegen können. Paulus schreibt auch wieder Römer 8, wo er vom Geist Gottes redet, da redet er vom Seufzen der Kreatur nach Erlösung. Also die ganze Welt ist so wie in Ketten, aber wenn Gottes Geist wirkt, dann werden wir frei, die Freiheit der Kinder Gottes. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Und dann kommt Römer 8, Vers 31 folgende, der große Siegesgesang. Das passiert, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann denn dann noch gegen uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da ist Power drin. Da geht es nicht nur um abstrakte Wahrheiten oder gefühlige Liebe, ja, sondern um echte Kraft zum Leben. Wir sind mehr als Überwinder und das ist wichtig in der Anbetung. Und da können wir auch wieder schauen, kommt das denn bei uns vor? Strahlen manche unserer Lieder denn auch diese Kraft aus? Erleben wir diese Kraft? Nochmal Beispiele aus der Bibel, Apostelgeschichte 4, Vers 24 bis 31. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor, Aber da gab es gerade eine Zeit der Verfolgung und dann kam die Gemeinde zusammen und hat gebetet zusammen. Und dann sagen sie, Herr, du hast Himmel und Erde geschaffen, das Meer, alles, was darin ist, gemacht. Das haben wir übrigens eben gebetet aus Psalm 95. Und du hast gesagt, warum toben die Völker und nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige rotten sich zusammen gegen Christus. Und dann beten sie weiter und dann heißt es am Ende, strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wann habt ihr hier das letzte Erdbeben erlebt? In diesem Gemeindehaus. Wäre schade um den schönen Keller mit dem Brunnen, also Untergeschoss. Nein, aber ja, das ist wo erleben wir diese Kraft Gottes? Erwarten wir sie? Ist dafür Raum? Oder würden wir dann sagen, Hilfe, der Gottesdienstplan fällt auseinander? So, ja. Entschuldigung, mal eben husten. So geht's. Also Kraft Gottes erleben. Es gibt ja auch im Alten Testament solche Geschichten, David und Saul zum Beispiel. Der Saul hatte einen bösen Geist, der ihn plagte. Und dann heißt es, einer seiner Diener sah dann den David und er sagte, der sieht erstens schön aus und zweitens ist er des Saitenspiels kundig. Dann haben sie ihn eingeladen, dann hat er Lobpreislieder gesungen und dann flohen die bösen Geister von Saul. Ja, das ist die Kraft, die in der Anbetung Gottes liegt. Eine andere Geschichte dann noch weiter in 2. Chronik 20 ist es, König Josaphat. Da ist es so, dass ein feindliches Heer auf Jerusalem zu marschiert, die Moabiter und Ammoniter. Und dann wird das dem König gesagt, dann sagen die, was sollen wir denn machen, wir sind in der Unterzahl und so. Dann heißt es hier in 2. Chronik 20, Vers 3, Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Also wenn du solche Situationen hast, wo du dich fürchtest, was machst du? Ja, überlegst du Kampfesstrategien? Oder läufst du weg? Oder verkriechst du dich? Oder suchst du das Angesicht? Er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und dann kam ganz Juda zusammen, den Herrn zu suchen. Aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir kraftlos sind, wenn wir Furcht haben, suchen wir das Angesicht Gottes. Das tun wir in der Anbetung. Naja, und dann, was machen sie? Dann beten sie also und sagen nochmal erst die Wahrheit über Gott. Gott, du bist der Gott unserer Väter, du bist Gott im Himmel, Herrscher über alle Königreiche. Du hast doch die Kraft und die Macht und dir kann doch niemand widerstehen. Und dann geht das Gebet weiter. Am Ende sagt er nochmal, in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern. 1000 Generationen stehen in Anbetung. Was machen sie da nicht? Der Text ist lang. Ja, hier beugt sich Josaphat nochmal mit seinem Antlitz zur Erde. Er berät sich mit dem Volk. Und was machen sie dann? Er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder singen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprachen Dank dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und dann heißt es, denn so zogen sie also aus, vorne die Lobpreisleute, die sangen einfach Lieder und sangen die Wahrheit über Gott. Und dann heißt es, der Herr ließ einen Hinterhalt kommen über die Feinde, die gegen Juda ausgezogen waren und sie wurden geschlagen. Also wir wissen gar nicht mal von wem. Vielleicht waren da irgendwie Engel im Spiel oder so. Aber jedenfalls, die gehen da mit Lobpreis voraus, ja, und dann sind die Feinde geschlagen, bevor es überhaupt zu einem Kampf kommt. Das ist ein schönes Bild für die Kraft, die in der Anbetung Gottes steht. Nicht, dass wir militant werden sollen. Ja, manchmal ist es ja auch, unser Lobpreis ist die Waffe, mit der wir die Feinde besiegen. So ist es nicht gemeint, sondern unser Lobpreis ist das Angesicht Gottes suchen. Und dann macht Gott das, was Gottes Sache ist. Also ich bin ein bisschen skeptisch manchmal, wenn unsere Lobpreislieder zu militärisch sind. Ja? Darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Kraft Gottes zu suchen. Und ich glaube, das ist uns manchmal verloren gegangen. Es ist zwar schön, es ist angenehm, aber wo ist die Kraft? Aber ihr könnt es selber am besten beurteilen, weil ihr seid jede Woche hier. Wo ist das Feiern des Sieges? Ja, ist das so dieses, ah, der Herr ist groß und mächtig, yeah. Ne, früher Luther hat das ja gemacht, ein feste Burg ist unser Gott. Ja, ein große Wehr und Waffen. Wehr und Waffen ist auch ne, eine Schutz und nicht ein Angriff. Also, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, jede gute Sache braucht aber auch eine Gegenbalance. Ja, weil wenn es immer nur in die Richtung geht, Power und Sieg und yeah und überwinden, ja, dann kann das für manche auch ein bisschen stressig sein und einengend, ja, und beängstigend. Ja. Es ist auch nicht jedermanns Sache, wenn die Dinge so klar sind, ja, und so. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, nochmal gut, auch eine andere Windrichtung sich anzuschauen, nämlich die Freiheit. Es ist so, wo Gottes Kraft wirkt, das haben wir in Römer 8 gesehen, da führt sie uns in die Freiheit. Ja, aber manchmal bin ich in Gemeinden, da ist ganz viel Power, aber sehr wenig Freiheit. Man fühlt sich so eingeengt. Weil alle machen das Gleiche und wow, wenn man anders ist, fühlt man sich unwohl. Ja, so, und deswegen glaube ich, ist wichtig, dass wir die Kraft Gottes suchen, aber auch immer die Freiheit Gottes suchen. Ja, Paulus ist das auch immer wichtig, die Freiheit, auch wieder Römer 8. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, oh, vielen Dank, das ist sehr nett. Ach, mit dir gibt es sogar noch einen Abstell, wunderbar. Also, die Freiheit, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und nochmal der Vers, den wir eben schon hatten. Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ihr habt einen kindlichen Geist, ihr seid nicht mehr Sklaven. Und dann Römer 8, Vers 21. Die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Also, diesen Duft der Freiheit sollte unsere Anbetung atmen. Und man sollte nach einer Anbetungszeit denken, ja, yeah, ich bin frei. Ja? Es gibt Freiheit in der Gegenwart Gottes. Wahrheit ist wichtig. Wahrheit ist wichtig, aber Wahrheit klingt sehr tief, sehr anspruchsvoll. Da muss ich ganz viel verstehen, drüber nachdenken. Ja? Liebe ist wichtig, ne? Ist sehr intim, für manche auch bedrohlich, weil es mir dann zu nahe kommt. Ja? Kraft ist auch sehr wichtig. Aber Freiheit brauchen wir auch, sozusagen die Freiheit zum Tanzen, die Freiheit zum Jubeln. Ich mache in den letzten Jahren die Beobachtung, dass Lobpreis immer sehr schwer ist oder sehr oft. Ja, es gibt schöne, viele ruhige Lieder, auch sehr gefühlvolle Lieder. Aber manchmal, wenn man dann so 5 von diesen ganz ruhigen Liedern nacheinander singt, dann denkt man, ach, ist alles so ernst und so schwer und so tief und so. Und dann freut man sich, wenn mal so ein Lied ist, wo man mal aufstehen kann und klatschen kann und sich freuen kann und sagen kann, hurra, wir feiern die Freiheit der Kinder Gottes. Ja. Wir hatten am Donnerstag bei uns, wir haben ja donnerstags abends einen Gottesdienst in Marburg und da hat die Band ein neues Lied mitgebracht. Das war so anders als alles, was wir sonst so singen. Ja, da, wo man plötzlich dachte, ja, jetzt muss ich aufspringen. Und dann war der Rhythmus war zum Tanzen und ich dachte, ja, endlich mal wieder so ein Lied. Das ist schön. Ja? Also, ihr seht das, die 4 Windrichtungen der Anbetung. Die helfen uns ein bisschen zu orientieren auf der Landkarte des Lobpreises. Und jetzt kann man nochmal sich so ein bisschen zurücklehnen und sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich unsere Richtung als Gemeinde? Ja? Und ihr könnt auch mal so überlegen, wenn ich so an die letzten Sonntage hier denke, was machen wir denn normalerweise? Ja, was erlebe ich? Erlebe ich etwas von dem? Ja, wenn ja, was erlebe ich öfter als was anderes? Die Erfahrung ist eigentlich, Gemeinden haben so wie auch Personen immer einen gewissen Schwerpunkt. Ja, das ist so Persönlichkeitsstrukturen. Wen das interessiert, erlese Fritz Riemann, Grundformen der Angst. Ne, aber jeder von uns hat einen Hang zu einer Ecke oder so, ne, vielleicht so links oben. Ich mag es, wenn viel Richtiges gesagt wird und ich meine Freiheit behalte und ich nicht vereinnahmt werde und ich nicht mitsingen muss sondern nur, wenn ich will, wenn niemand mir Vorschriften macht. So, das ist mir wichtig, dann bin ich so eher da oben links in der Ecke. Und andere sagen, oh, ne, ich will die Liebe Gottes erfahren und da singe ich auch 20 Mal Jesus, ich liebe dich. Da ist jetzt nicht viel Wahrheit drin, aber ganz viel Liebe und Beziehung, ja, sondern Tiefe, das ist jetzt keine Theologie, es ist Wahrheit. Liebe ist auch sehr wahr, aber es ist jetzt nicht so theologisch kompliziert, ja. So, und dann will ich erleben, wie Gott mich berührt und das reicht mir, da will ich keine theologischen Aussagen hören. Dann bist du vielleicht ein bisschen mehr rechts unten und gibt's noch andere Ecken, ja. Das bist du persönlich. Und dann ist aber auch wir als Gemeinde, wir haben manchmal so unseren Stil und da haben wir uns gemütlich eingerichtet. Ja, und dazu lade ich euch ein, mal so übers Jahr zu gucken, wie navigieren wir denn so auf der Karte der Anbetung? Ja, in welcher Ecke sind wir besonders gerne? Welche Ecken vermeiden wir? Welche Lieder brauchen wir vielleicht, um ein bisschen mehr Balance da hineinzubringen? Das wäre so die Frage, wie man mit dem Navi vorausgehen kann. Und jetzt noch ein letzter Gedanke. Wie immer ist es so, diese vier Werte sind wichtig, aber wenn man die Werte absolut setzt und die Richtung, nach der man sich ausstreckt, dann können sie auch zu einer falschen Anbetung führen. Es ist immer so, der Götzendienst ist der kleine Bruder der Anbetung. Ja? Wenn wir das Gleiche machen, aber in die falsche Richtung, dann wird es schwierig. Also wir können das mal gut durchgehen vielleicht. Ja? Wenn wir Wahrheit suchen, immer nur Wahrheit und ohne Liebe, ja? Also wir fliehen von der Liebe zur Wahrheit, sagen bitte keine Emotionen, bitte keine Gefühle, bitte keine Beziehungslieder, sondern immer nur Lieder, die Wahrheit sagen. Tendenziell war das bei älteren Chorälen mehr der Fall. Da gibt es mehr Wahrheit, mehr Theologie drin. Ja, es gibt aber auch heute so Richtungen im Lobpreis, die ganz viel Richtiges enthalten und ganz wenig über Liebe und so reden. Manche sagen, das brauchen wir. Ja, und dann flieht man und fragt dich mal, ob du nicht vielleicht deine Wahrheit oder deine Richtigkeit im Glauben zu einem kleinen Götzen erhebst, der dich letztlich von Jesus wegbringt. Es gibt das ja. Es gibt diese schöne Geschichte bei Jakob und Rahel. Jakob hat ja die Rahel und die Lea geheiratet und ist dann abgereist. Und dann kommt ihm plötzlich sein Cousin hinterher und sagt, hey, ne, ihr habt die Götter meines Hauses geklaut. Und Jakob sagt, nee, natürlich nicht. Kannst du alles durchsuchen hier. Und dann lesen wir da, dass die Rahel doch von zu Hause so ihre Götzenbildchen mitgenommen hat und dann hat sie sie versteckt unter ihrem Sattel, damit man sie nicht findet. Ja? Warum hat sie das gemacht? Weil sie gesagt hat, ja, der Gott Israels ist schon wichtig, ist auch meine Nummer eins, aber es kann ja nicht schaden, auch noch diese anderen Götter auch noch so zu haben, zur Sicherheit. Und manchmal ist das so, dass wir sagen, ja, eigentlich ist Jesus die Nummer eins, aber dann habe ich noch so theologische Richtigkeit, das ist für mich auch ganz wichtig. Ja? Und dann kann das zu einem Götzen werden. Das Gleiche aber da unten, die Liebe. Ja? Es kann auch sein, dass du sagst, Anbetung ist nur dann echt, wenn sie mich in ein Gefühl der Jesus-Beziehung bringt. Ja? Wenn ich mich angenommen fühle, wenn ich meine Liebe ausdrücken kann. Und das stört diese ganze Wahrheit. Ja? Ich mag keine Lieder, die Richtigkeiten sagen. Ne? Ich möchte bitte nur Liebeserfahrungen machen. Und dann wird diese emotionale Bindung vielleicht zu einem Götzen. Und du sagst, das brauche ich sonntags morgens. Es muss mich emotional erreichen, sonst ist es nicht echt. Und dann sagt Gott vielleicht, ja, vielleicht kommst du aber heute Morgen einfach nur und du fühlst gar nichts und du sagst einfach mal, wer ich bin. Dafür sind wir hier als Gemeinde. Ja? Also es kann ein Götze werden. Die Freiheit natürlich auch. Ja? Wenn wir immer nur Freiheit wollen von allem und von jedem, dann wollen wir auch Freiheit von Gott. Dann wollen wir uns auch nicht in einen geistlichen Käfig zwingen lassen und sagen, oh, ich glaube, was ich will. Ich singe auch nur dann mit, wenn das Lied mir passt, sonst mache ich nichts mit. Ich lasse mich nicht einspannen, ich brauche meine Freiheit. Ja? Ich nehme auch aus der Bibel nur das, was ich mag, vielleicht. Dann suchst du eine Freiheit, die dich letztlich wegbringt von Gott und nicht zu Gott hin. Und das Gleiche ist aber mit der Power und der Kraft und dem Sieg. Ja? Manchmal, ja, Gott bringt uns Sieg, ja, und Gott bringt uns Kraft, aber manchmal suchen wir die Kraft und den Sieg und nicht Gott. Und dann wollen wir die Krankheit überwinden oder die Sorgen überwinden. Und eigentlich ist das unser Ziel. Und Gott ist dabei so der Helfer. Und dann wird die Suche nach Kraft zum Götzendienst. Deswegen ist der letzte Gedanke mir noch wichtig. Wenn ihr mal in die Mitte von der Windrose schaut, dann entdecken wir da etwas Schönes, nämlich ein Kreuz. Die Windrose bildet gleichzeitig ein Kreuz und da ist die Mitte. Und jetzt wäre meine Einladung, dass wir diese vier Richtungen alle wertschätzen, aber dass wir immer danach fragen, wie führen sie uns denn zum Kreuz hin? Und nicht wie führen, ja, nicht wie kann ich denn möglichst viel Wahrheit kriegen und möglichst viel Liebe, sondern welche Liebe finde ich am Kreuz? Welche Wahrheit finde ich am Kreuz? Was ist die Freiheit, die ich am Kreuz finde? Was ist die Kraft, die ich am Kreuz finde? Ein paar Gedanken dazu. Zum Beispiel, am Kreuz finde ich nicht menschliche Besserwisserei, sondern, ne, Paulus sagt, es ist für die Griechen eine Torheit, aber es ist die Weisheit Gottes. Ja, also das Kreuz durchstreicht auch manchmal unseren Wunsch nach Richtigkeit und nach Besserwisserei, ja, sondern es bringt uns in eine Wahrheit, die anders ist als das, was wir logisch finden oder was wir richtig finden. Ja. Und gleichzeitig, ne, ist hier unten sozusagen, also Gottes Wahrheit ist nicht abstrakt, sondern sie ist immer an die Liebe gebunden. Gottes Wahrheit ist nicht lieblos, sie ist auch nicht gnadenlos, sondern am Kreuz kommen Wahrheit und Liebe zusammen. Ja, was sagt Johannes am Anfang seines Evangeliums? Gott wurde Mensch und in seinem Angesicht sahen wir Gnade und Wahrheit, Liebe und Wahrheit zusammen. Und das Kreuz ist gleichzeitig Gottes Version von Liebe. Und das ist eben nicht eine billige Gefühlsduselei. Ach, ich fühle mich so wohl und ich fühle mich so. Es ist kein Gefühl, es ist auch nicht eine Wohlfühlkultur, sondern es ist eine sehr teure Liebe. Es ist eine Liebe, die Gott alles gekostet hat. Eine Liebe, die die Augen nicht verschließt vor der Wahrheit und nicht sagt, ach, bleib mir fern mit deiner Wahrheit, mir reicht's, wenn ich geliebt bin, sondern es ist die Liebe, die die Wahrheit im Angesicht hat und deswegen den Weg ans Kreuz geht. Das ist die Liebe, von der wir in unseren Anbetungsliedern singen. Das Kreuz ist auch Gottes Version von Kraft und Sieg. Es ist, habe ich eben schon gesagt, es ist nicht der Sieg der Waffen. Es ist nicht die Macht des Stärkeren. Es ist nicht die Macht des Bully, des Mobbers, der den anderen wegkickt und sagt, ah, ich bin stärker als du. Sondern es ist die Überwindung aller Mächte am Ort der Machtlosigkeit. Jesus, der alle Macht aufgegeben hat und zum Sklaven wird und zum Tod am Kreuz geht, ja, am Kreuz, wie Paulus sagt, das ist Gottes Version von mächtig. Das überwindet alle Mächte. Da, wo der machtlose Sohn Gottes sein eigenes Leben hingibt. Diese Kraft brauchen wir. Und nicht die Kraft des Kampfes und des Sieges. Und wir sind besser als alle anderen. Es gibt so ein Lobpreislied, da singen wir immer, Lobpreis ist das Wasser, in dem unsere Feinde ersaufen. Und da denkt man sich, es gibt eine schöne jüdische, in der jüdischen Überlieferung eine Szene, die denken sich manchmal so Geschichten rund um die Bibeltexte aus. Und da sind die Engel oben im Himmel, als die Kinder Israels durchs Rote Meer gehen und der Pharao ertrinkt im Meer. Und dann heißt es dort, als der Pharao im Meer ertrank, wollten die Engel im Himmel ein Loblied anstimmen. Die wollten Lobpreis machen. Und dann sagt Gott zu ihnen, meine Geschöpfe ertrinken im Meer und ihr wollt Lobpreislieder singen? Da hört die Geschichte auf. Aber es ist eine Frage. Ja? Das sind nicht Gottes Machtfantasien, dass wir alle Feinde unter unsere Füße kriegen, ja? Sondern Gottes Kraft ist die Kraft zur Veränderung von innen, zur Veränderung, die uns verändert, ja? Zum Guten hin, die Feinde gewinnt, die Feinde nach Hause liebt. Kein christlicher Hurrageist. Paulus hat diese ganz wichtige Szene, wo er sagt, Gott, nimm mir diese Krankheit weg. Und dann sagt Gott, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist gerade da mächtig, wo du schwach bist. Und das Letzte, das Kreuz ist Gottes Version von Freiheit. Es ist nicht die Freiheit der totalen Autonomie, der Unabhängigkeit. Ich mache, was ich will und ich lasse mich zu nichts drängen. Es ist keine oberflächliche Partyfreiheit, sondern es ist die Freiheit, die wir haben, dadurch, dass der Schuldbrief getilgt ist. Der Schuldbrief, der ans Kreuz genagelt ist. Die Freiheit eines freigelassenen Sklaven. Die Freiheit, wie Luther und auch Paulus sagt, die uns dazu befreit, dem anderen zu dienen. Es ist die Freiheit des rückkehrenden Sohnes nach Hause. Der findet Freiheit, weil er ins Haus zurückkehrt. Ja, Freiheit ist nicht die Abwesenheit von Mauern, sondern die Freiheit, die wir finden in dem geschützten Haus Gottes. Die Freiheit der Kinder Gottes. Also am Kreuz wird das wahre Wesen von Freiheit, von Liebe, von Kraft und von Wahrheit sichtbar. Und deswegen muss uns Anbetung immer zum Kreuz hinführen. Da werden die Götzen entmachtet. Und wenn wir uns nach außen wegstreben, vom Kreuz weg, werden sie zu Götzen. Ich komme zum Schlusssatz. Ich glaube, es gibt zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, dass wir jetzt ängstlich versuchen, an jedem Sonntagmorgen alle vier Richtungen schön ausbalanciert zu haben. Das wäre völlig verkehrt. Ja? Und die andere Gefahr wäre zu sagen, naja, wir sind eben eine Gemeinde, die ist da so links unten. Ja? Wir mögen Liebe und Freiheit, aber nicht Wahrheit und Kraft. Also da sind wir halt, so sind wir eben. Wir können uns nicht ändern. Beides ist falsch. Du musst nicht jeden Sonntag alles haben. Du solltest aber auch nicht das ganze Jahr über immer nur in einer Ecke dich tummeln, sondern mal immer so navigieren durch die große, weite Welt der Anbetung und sagen, wir müssen all diese Richtungen erfahren, weil das ist das, was der Geist Gottes will. Ich schließe mit dem Satz nochmal aus Römer 8. Desgleichen hilft der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Amen.